Die Radsportwelt ist von Männern dominiert. Und das leider immer noch viel zu viel. Der Frauenradsport hat in den letzten Jahren einen immensen Boom erlebt. Es gibt die Tour de France für die Frauen. Das Medieninteresse ist gestiegen. Das Interesse der Allgemeinheit, der Zuschauer, der Fans ist gestiegen. Und trotz all dem ist der Frauenradsport definitiv noch nicht da, wo er sein sollte. Und sicher nicht da, wo er sich verdient hat zu sein. Ich rede heute mit der Christina Schweinberger in einem sehr ehrlichen und authentischen Gespräch darüber, wie es denn für sie und ihre Schwester Katrin vor 10 Jahren war, in diesen Profi-Radsport einzusteigen, wo es noch keine Conti-Teams gegeben hat, wo man die Reisen nach Belgien selbst finanzieren musste und organisieren musste, dass man überhaupt beim Rennen teilnehmen darf. Also wirklich sehr spannende und tiefe Einblicke in ein Leben der Christina, das geprägt ist von Leidenschaft, von Radsport und vor allem Durchhaltevermögen. Ich wünsche euch viel Spaß.
Sicher war es anstrengend, aber lustig haben wir es auch oft gehabt, so mit zusammen unterwegs sein. So. Ich bin mir 100% sicher, dass ich nicht mehr Rall fahren darf, wenn ich sie mit der Katrin zusammen gemacht hätte.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus Christina.
Hallo Christi.
Eigentlich sollten wir bei die Podcast davor schon immer Record drücken, weil vor allem der Bösti sitzt hinter dir. Was so immer gesprochen wird, davor ist eigentlich fast nur interessant, was im Podcast passiert. Welche Kuchel und ja. Danke, dass wir da sein dürfen, Christina. Danke, dass du Zeit nimmst.
Gerne, ja. Danke, Christian.
Wie läuft es denn im Training? Bist du schon voll dabei?
Eigentlich schon, ja. Im November habe ich es heuer ein bisschen länger locker gelassen. Wobei es mit dem Wetter dann so gut gegangen ist, dass eigentlich ganz stressfrei war und trotzdem gutes Training dann rausgekommen ist.
Wie schaut das jetzt aus? Also Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am 26. Dezember. Wie gehst du jetzt raus, fahren, bist du auf der Rolle?
Im Moment auf der Rolle, ja. Also es ist schon ein bisschen kalt und mit den Straßen, glaube ich, ein bisschen leise. Ja. Nein, jetzt ist immer ein bisschen Rollentraining, aber ich glaube, die nächsten Tag werden wir ein bisschen langlaufen gehen oder Skitouren und so. Wann geht es wieder in Süden bald?
Wann?
Am 6. Jänner.
Und für dann 3 Wochen?
Ja, dann einmal 2,5 Wochen mit dem Team eigentlich, da in der Nähe von Valencia. Mhm. Und dann nochmal eine Woche daheim und dann UAE-Tour, fängt dann schon die ersten Rennen an und dann 3 Wochen Höhentrainingslager und dann geht es einfach so weiter.
Wo geht es in Höhentrainingslager hin?
In Denia wahrscheinlich. Mhm. Ist noch nicht ganz fixiert, aber auf alle Fälle in Spanien in so einem Höhenhotel. Okay. Da war man letztes Jahr auch schon und das ist dann schon Luxus eigentlich.
Christine, ich möchte bei dir eigentlich ganz, ganz vorne anfangen und zwar, du bist jetzt 28,
richtig? Genau.
Du hast ja angefangen früher, wo eigentlich Frauenradsport noch klein war, also wirklich viel früher. Wie war das für dich, die Anfänge? Weil es war ja, du hast wahrscheinlich nicht mit dem Radlfahren direkt angefangen, weil es wahrscheinlich wenig gegeben hat noch, oder? Wie waren die Anfänge?
Genau, also überhaupt in Österreich mit dem Straßenradsport eher weniger, überhaupt halt bei den Frauen. Aber meine Schwester und ich, wir kamen ja vom Skifahren eigentlich und dann haben wir halt im Sommer Ausdauertraining gebraucht und dann unser Nachbar hat uns dann zu einem Verein gebracht und die uns dann zu den Rennen und dann irgendwann war das dann interessanter als Skifahren und dann haben wir dann einen Wechsel gemacht und das war, ich glaube, so 2011 oder sowas. Und seitdem, ich weiß nicht, einen ersten richtigen Sprung, glaube ich, hat der Frauenradsport, was man halt so gehört hat, auch von den Eltern, so 2016 nach der Olympiade gemacht. Und dann, und aber die letzten paar Jahre ist echt brutal gegangen. Also vor allem seitdem, dass die Fernsehübertragung viel größer geworden ist und besser ausbaut und so weiter, ist der Frauenradsport, glaube ich, echt, also allein schon sieht man jetzt bei den Gehältern und so und was die Möglichkeiten, dann, dass es halt ein paar ja World Tour Teams gibt und das heißt ja, dass es Devo-Teams gibt und ich glaube, der Einstieg für junge Radfahrerin ist dann ein bisschen leichter und wo die Katrin und ich eigentlich dann eher, also irgendwann war ich ja dann 23, aber dann haben wir schauen müssen, dass wir ins Ausland kommen, dass wir zu den internationalen Rennen sind und jede Strecke, also da waren wir zuerst in einem deutschen Team und dann in einem belgischen, haben wir selber mit dem Auto fahren müssen oder uns selber finanzieren nach Belgien und anfangen, weil die Teams haben auch nicht das Geld gehabt für die Sponsoren, dass sie das Ding haben können. Aber ja, also ja, das jetzt zu sehen ist, dass jetzt so gewachsen ist und vor allem, das sagen die Katrin und ich oft, dass wir noch die Chance gehabt haben, bei einer ersten Tour de France dabei sein, bei erst Paris-Roubaix, weil zum Beispiel so die Reikris Sarah oder so, die was auch für den Radsport gelebt hat, die hat das genau nicht mehr so geschafft, obwohl man das natürlich auch verkündet hat, dass sie das noch sehen hätte können.
Ja, das stelle ich mir ja unfassbar schwer vor, wenn, ja, keine Ahnung, 18, 20 bist und dann musst du das selbst finanzieren, wahrscheinlich bei euch die Familie, dann wollt ihr zu zweit auch noch, fahrt zu zweit zu rennen, das ist ja unfassbar schwer, dass du dann da den Weg gehst und dann darauf vertraust, dass dieser Weg richtig ist.
Ja, genau. Also eben, das kann ich ja nicht wissen, dass sich dann irgendwann auszahlt, aber wir haben es ja gar nicht gewusst, aber dann, also irgendwie aufgeben, aber einfach immer weiter probieren, war halt auch ein Ding. Und die Katrin war am Anfang von 23, hat sie gleich immer relativ schnell voll für gute Ergebnisse eingefahren und dann hat man halt schon immer geglaubt, ja, irgendwas ist da schon möglich, wenn wir jetzt weiter dann. Und irgendwann, das war halt, haben wir gewusst, das ist der nächste Schritt, bis wir ein anderes Team oder ein krasses Team finden, wo es dann leichter geht. Also, dass wir das ewig machen, haben wir eh gewusst, dass nicht. Aber jetzt ist mittlerweile auch schon, jetzt ist man ein Standard gewohnt. Jetzt hockt man sich in ein Team, wo es rein und ja, zurück zu einem Camper oder so. Das kann, glaube ich, jetzt auch nicht mehr.
Ja, das glaube ich. Hat es da in dieser Zeit überhaupt schon so Conti-Teams und so gegeben?
Nein, das hat eigentlich, es hat UCI-Teams gegeben oder keine UCI-Teams halt. Also das hat noch gar keine Teilung gegeben eigentlich. Da hat es ja noch kein Mindestgehalt gegeben. Also kein Team hat irgendwas einer Frau zahlen müssen.
Das heißt, viele haben es einfach umsonst gemacht wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Hobby, oder? Genau, ja. Oft, also wir waren auch in Teams in Belgische, die haben da hast du einen Einsatz zahlen müssen fürs Radl. Und am Ende von ja, haben wir das Radl zwar zurückgegeben, aber einen Einsatz nicht mehr zurückgekriegt, weil die halt auch kein Geld mehr gehabt haben und so. Also, das ist ja
unvorstellbar eigentlich.
Ja, ja.
Also, das ist ja.
Also, jetzt mittlerweile sowieso, aber also ich glaube schon, dass es solche Teams auch noch gibt, aber Gott sei Dank wird es weniger. Und es wird halt leichter. Aber ich bin gespannt, wo das noch hingeht eigentlich. Also jetzt so schnell, wie es jetzt gewachsen ist, glaube ich, werde es jetzt nicht mehr werden. Aber ich glaube, wir können ja schon mal froh sein, wenn wir jetzt das mal so ein bisschen festigen oder so als Frauenradsport-Ding und dass da viele Leute noch zuschauen werden in den nächsten Jahren. Aber ich sehe mir aber der Tour de France und so. Also was da Zuschauer haben, das ist ja echt cool.
Aber wurde der Sprung eigentlich U23 oder dann direkt hat es eigentlich nur die jetzigen World Tour Teams geben, oder?
Ja, genau. Also von Juniorenalter aus, da haben wir gar keine U23-Rennen gehabt. Es hat da keine U23-WM gegeben oder so. Gibt es ja jetzt reine EWM auch immer noch nicht. Europameisterschaften hat es gegeben, aber das war eigentlich das einzige U23-Rennen auf dem Kalender. Und dann ist halt von Juniorenalter gleich, ich glaube, das zweite Jahr haben wir Flandern-Rundfahrt gefahren und dann bei den Frauen war das 160 Kilometer und dann gleich mit der Marianne Wuss oder auch nicht von Flöten oder so. Mitgefahren, dann immer so weniger, aber gestartet sind wir mal so.
Und ihr zwar, jetzt war seid Zwillingsschwestern, oder?
Genau, ja.
Ihr habt das immer zusammen gemacht. Also habt ihr euch beide entschlossen, so mit 10 jetzt wollen wir Skifahren und dann mit 15 habt ihr gesagt, jetzt werden wir beide Radfahrerinnen.
Ich würde sagen, eher die Katrin hatte, also mir jetzt so voll gefallen, schon immer, aber die Katrin war da, glaube ich, eher schon die, was die Entscheidungen, was ich den Sprung machen hat traut und ich habe da gerne mit und da war ich ja froh, dass wir das zusammen gemacht haben, aber sie waren Skifahren auch voll gut, da habe ich jetzt nicht so gute Ergebnisse rausgefahren, deswegen glaube ich, war sowieso ganz froh, dass wir mal andere Chancen kriegen, aber und Skifahren ist ganz normal gekommen eigentlich mit Mama, Papa, die was immer volle Skifanatisch waren und dann von klein auf eigentlich.
Aber glaubst du, dass ihr beide jetzt in dem Fall das durchgezogen habt, weil ihr euch gegenseitig gepusht habt und weil ihr, also ich stelle mir das natürlich schon leichter für, also wenn jetzt allein, sagen wir, du reist nach Belgien, musst du das alles selber zahlen und so weiter, das ist irgendwann dann so lieblos und so nerviger.
Total, also egal, überhaupt den Anfang, also allein schon von den Ergebnissen her oder wenn es bei einem Rennen mal nicht gut gegangen ist, dann waren immer die anderen gleich da. Und das ist halt voll fein, wenn man weit von Hause weg ist und eigentlich viel sich selber organisieren muss, wie du sagst. Also wir sind so oft mit dem Auto nach Belgien gefahren. Also allein schon das macht ja einen fertig eigentlich, glaube ich, wenn man das allein und so. Also jetzt haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sicher war es anstrengend, aber lustig haben wir es auch oft gehabt, so mit zusammen unterwegs sein und so. Das, ich bin mir 100% sicher, dass ich nicht mehr Rall fahren darf, wenn ich sie mit der Katrin gemacht hätte.
Ja, das glaube ich sofort, weil das ist ja sonst, ja, ja. Wirklich, wirklich schwer. Und da, also erstens Respekt mal an euch zwar, dass ihr das durchgezogen habt, weil das ist ja wirklich krass, wenn wir jetzt so ausgehen von, keine Ahnung, die Gäste, was wir bisher gehabt haben, Toni Balzer und so weiter, die, oder Pösti, der noch kommt da hinten. also die haben es schon natürlich auch nicht einfach gehabt, aber wenn das mit euch vergleichst, das ist schon wirklich, wirklich eine Leistung, muss ich auch in jungen Jahren, weil es habt ihr sicher so viel verzichten müssen, vor allem in den jungen Jahren.
Ja, genau. Ja, und ja, danke, das war nett, aber ich glaube, das haben wir viele da messen. Also schon, wir haben ja nebenbei auch noch die Ausbildung machen müssen, weil es halt nicht sicher war, dass wir irgendwann Geld verdienen können damit. Es war weil auch so, dass ich mit 15 eine Lehre gemacht und eigentlich mit dem Lehrgeld haben wir dann ins Rebellien Reisen und so oder die Rennen und so organisiert und finanziert eigentlich. Und sind war das auch nicht gegangen. Sicher, die Mama und der Papa unterstützen uns so gut, wie es geht und haben es immer tun, aber das waren halt schon Gelder, wo es man da überhaupt den Anfang. Ja. Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, du musst halt selber ein bisschen mit Material und so. Ich wollte dann ein bisschen, oder meine Stärke war dann schon eher schon beim Zeitfahren und ohne gutes Material geht halt gar nichts. Und dass wir da halbwegs irgendwas mit tun haben können, haben wir halt da noch ein bisschen was einstecken müssen. Mhm. Und da ist jetzt ist halt ganz was anderes.
Voll, ja, aber ich meine, solche Geschichten braucht man noch viel mehr, vor allem im Frauenradsport. Das ist ja. Also das motiviert jetzt wahrscheinlich so viele, die jetzt zuhören, müssen ja nicht Profi-Radl fahren werden, aber die einfach nur in Ötztaler zu fahren, weil wir haben ja dort auch schon eine Quote, die also so viele Männer im Gegensatz zu Frauen und einfach, dass die einfach, man braucht solche Geschichten, dass man motiviert wird und dass man,
ist gut, ja.
Dass man Vollgas gibt. Ja. Jetzt gehen wir mal zu jetzt, zu die Rennen. Also du bist ja jetzt so voll nett und so, aber ich glaube, in einem Rennen ist es nicht so einfach immer.
Nein.
Ich glaube, da muss man eher Ellbogen raustun. Wie tust du da immer, dass du so in den Modus kommst, hey, jetzt muss ich Rennen fahren?
Ja, ich muss schon sagen, manchmal geht es leichter, manchmal kriegt man vor, mache ich es ganz das Gleiche wie bei jedem anderen Rennen, wo ich den Fokus gefunden habe, so wie du sagst. Aber da kriegt man es einfach nicht hin. Aber ich glaube, ich weiß nicht, voll, also irgendwann habe ich es für mich halt so ein bisschen herausgefunden, dass ich gar nicht, das war lange mein Problem, dass ich jetzt viel auf die anderen geschaut habe. Und eigentlich im Endeffekt sind das ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer belgischen Rennen fahren, Molenberg in der Position sein muss, ganz vorn, dann sind alle anderen Fahrer quasi eher so ein Hindernis, denke ich mir oft. Und das hat mir ein Trainer früher gesagt, du musst jetzt ein bisschen als ein Spiel sehen, wie du da durchkommst. Und das macht es einerseits nimmt es ein bisschen den Druck weg, dass man keine Panik kriegt, scheiße, man ist nur zu weit hinten oder so. Oder und es gibt dann ein bisschen eine Linie voraus. Und ich weiß nicht, mittlerweile ist, kriegt man vor, wenn es Rennen ist, ist der Schalter, glaube ich, überhaupt bei den Klassikern, die sagen, von selber ein bisschen Unglück.
Mhm. Also macht es einfach in dir, hast du die Möglichkeit in dir selbst zu sagen, hey, jetzt ist Schalter umgelegt und los geht's.
Ja. Ich, auf alle Fälle muss ich an dem noch arbeiten, dass ich es wirklich bewusst steuern kann, dass das so geht. Aber ich glaube, das ist schon wirklich so ein eigener Modus, dass das gut geht und dass es selber geht und dass du nicht zu viel Energie brauchst, das zu machen. Und dass du es immer und immer wieder machst im Rennen, weil das ist ja nicht, also das hört ja nicht auf. Mhm. Und andere Rennen geht es voll gut. Und dann genau bei einem wichtigen Punkt hat man es verpasst. Was auch nicht heißen muss, dass das Rennen dann vorbei ist, aber dann ist wieder halt der Punkt, da muss man sich für sich selber entscheiden. Also es geht noch was, aber ja, man darf es halt nicht einfach gut sein lassen.
Bist du da nervös davor? Also wahrscheinlich bist du nicht mehr nervös, wenn du in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Tunnel bist, dann wahrscheinlich bist du nicht mehr nervös oder dann ist einfach voller Fokus. Aber so vor dem Rennen, bist du dann nervös oder brauchst du das vielleicht, um in den Fokus zu kommen?
Aber ich bin eigentlich immer nervös vor den Rennen. Ja, aber ich bin auch im Rennen nervös. Also ich weiß halt die Punkte, die was wichtig sind. Und wenn es jetzt die ersten 60 Kilometer nichts ist, dann geht es mir eigentlich gut und nicht Ding. Aber dann, wenn ich merke, okay, die Teams fangen sich jetzt organisieren und so weiter, dann auf einmal vor einem Moment auf dem anderen kommt die Nervosität und dann, ich weiß nicht, ich sage mir dann oft selber, jetzt reißt die zusammen. Und jetzt, weil sind ich die Nerven durch und dann, ja.
Also
dann,
du bist wirklich im Rennen selbst, während dem Fahren,
ja, warst total. Du voll nervös? Ja, voll, ja. Aber wenn ich war, okay, wenn wir jetzt in der Gruppe haben oder so und ich weiß, okay, die Gruppe kommt jetzt ein Ziel und ich muss ein Zielsprint machen, dann auf das voll nervös. Das ist also, anders beim Zeitfahren. Beim Zeitfahren bin ich wirklich nur beim Start nervös. Mhm. Aber dafür umso mehr raus.
Aber das ist halt dann wahrscheinlich, weil du während dem Rennen kurz abschaltest. Du bist ja nicht, beim Zeitfahren bist du ja durchgehend auf Strom. Du bist ja genau. Vollgas im Tunnel und dann in einem Rennen. Du kannst ja nicht 5 oder 6 Stunden lang komplett im Tunnel sein.
Genau.
Und dann kommt Nervosität.
Ja, und beim Zeitfahren ist halt eine ganz andere Vorbereitung. Also da habe ich es alles selber in der Hand. Den Kurs schaut man sich ja so gut an. Da geht es eigentlich gleich mehr, dass gut über die Startlinie mache, ich komme schon, dann weiß ich eh meine Schritte, die ich tun muss. Die habe ich mir so oft angeschaut. Aber beim Rennen ist halt immer so, dass die anderen, also beim Straßenrennen, dass halt die anderen Fahrer, geht's eigentlich, die bestimmen eigentlich das meiste Rennen. Da habe ich eigentlich relativ wenig zu mitreden und muss eigentlich gleich reagieren. Und dann hängt es halt oft von den anderen ab. Und das ist das, was mich eher nervös macht.
Mhm. Aber würdest du sagen, du brauchst so Nervosität? Ja. Um doch. Zu performen?
Ja, ja, auf alle Fälle. Aber es gibt halt auch verschiedene Arten, glaube ich, von Nervosität. Die Katrin ist ganz anders nervös als wie ich zum Beispiel. Oder das sieht man bei jedem Ding, aber ja. Aber ich glaube, es ist schon gut.
Also, ja. Nein, ich kenne das auch. Ich fahre jetzt gerade Tour de France mit, aber im Kleineren halt, ich brauche auch, wenn wirklich was Wichtiges ist, dann fühle ich mich unwohl, wenn ich jetzt nicht nervös bin, weil dann merke ich, okay, bin nicht so, meine Schulter nicht so Vollgas umgelegt. Genau.
Ja. Ich glaube schon, dass der Körper da ganz einen anderen Aufmerksamkeit dann hat, oder?
Definitiv. Christine, wir sind ja zusammengekommen eigentlich durch die Dollinger Eva.
Genau.
Du arbeitest mit ihr im Mentalbereich.
Genau, ja.
Mhm. Arbeitest wahrscheinlich auch mit ihr an dem, was wir gerade geredet haben, immer in Fokus zu kommen. Wir schauen das so aus. Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich bin voller Freude, dass jetzt mit der Eva seit 2 Jahren jetzt mittlerweile schon regelmäßig was da kommt. Und das ist echt super, weil mit der Eva reden ist, wir oft auf ein bestimmtes Ziel hin oder so. Jetzt vor allem im Olympia war heuer ganz groß und das ist halt bei der Eva voller fein, weil sie hat halt das selber alles durchgemacht und das mag ich generell gern, egal mit wem, auch Lisa Brennauer, mit der kann ich oft reden und so. Die haben halt so viele Erfahrungen selber und geben mir so viele Beispiele, wie sie das gemacht haben. Und ich weiß nicht, für mich ist das am besten vermittelbar oder am besten lerne ich da draus aus solchen Sachen. Und ein großes Thema war oft Nervosität und eben wie ich ruhig bleibe im Rennen vor allem oder die ich besser nutzen kann. Und aber alles Mögliche eigentlich. Wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist, dann ist die Eva auch immer gleich da. Und das ist voll fein.
Und wie geht man dann an so ein Thema ran, wie Nervosität zum Beispiel? Also wie macht ihr das dann?
Eben, also man kann sich eigentlich gar nicht so steuern, dass das, also ich kann mir jetzt ja nicht verbieten, dass ich nervös bin. Natürlich. Aber ich tue das jetzt eher, also mit der Eva haben wir eher so gemacht, dass ich es als was Positives sehe und dass man eben was Wichtiges ist dann, wenn ich nervös bin. Und dann hilft es, also dann mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass ich mich freue, wenn ich nervös bin, weil viel gute Rennen waren jetzt eigentlich, wenn ich am nervösesten war. Und dann denke ich, okay, es ist schon gut aufgegangen. Dann das Nervöse ist was Gutes, das hilft mir auch. Und das sind so ein paar Schritte, wo man Dinge und dann auch mit, dass ich es gut nutzen kann, haben wir so Atemübungen oder so Klopftechniken oder sowas gemacht. Überhaupt vor dem Start oft, wobei das jetzt ja mittlerweile echt gut geht mit der Nervosität vor dem Start. Mhm. Aber so Visualisierung und solche Sachen, das nimmt auch ein bisschen die Ungewissheit, was auch ein großes Thema war bei mir oft. Und die Arbeit ist sicher nicht vorbei mit der Eva. Also, das wird noch ein bisschen weitergehen.
Ja, aber das ist ja auch... Das ist ja wichtig, so das ist ja ein Prozess, der...
Genau, und es kommen immer neue Probleme,
das
habe ich auch gelernt.
Das kommen sicher, aber die kommen in jedem Bereich, von jedem, in jedem Leben, ja. Wie gehst du generell mit so mentalen Druck um? Weil, also, du wärst wahrscheinlich natürlich kriegst du sicher Druck vom Team oder verspürst leichten Druck oder von der Medienaufmerksamkeit oder so. Mhm. Aber ich merke es immer selber, man macht sich auch selbst den meisten Druck. Es geht eigentlich immer nur um den eigenen Kopf.
Ja.
Wie gehst du da mit diesem Druck für dich selbst um?
Ich muss sagen, jetzt heuer mit Paris echt schlecht. Da bin ich echt in die, das habe ich nicht gut gemacht. Überhaupt unmittelbar davor, war es dann okay eigentlich. Aber da waren dann Probleme, wie zum Beispiel bei der Zeit, von der es so geregnet hat, ist natürlich nicht optimal, überhaupt in der Stadt, und hat mich gesehen, also dass ein bisschen Probleme dann waren mit Stürzen und so weiter. Das ist eigentlich relativ gut gegangen, aber also die Monate davor, jetzt Training war mit zu wenig oder wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, dann alles ist vorbei, ich bringe es nicht mehr hin bis Paris und so. Aber wie du sagst, eher so der eigene Druck und für die Leute in meiner Umgebung, weil die haben ja auch alle viel investiert in das, der Druck. Und eben für mich war es ja relativ fix, dass ich fahren darf, Paris. Trotzdem hundertprozentig sicher kann man sich nie sein. Und was ich gleich einmal auch mit der Eva gelernt habe, ist eigentlich der mediale Druck. Ist natürlich, weil es werden immer Fragen geben, gibt es Medaillenchancen oder so weiter. Aber im Endeffekt haben wir eben mit der Eva draufgekommen, so, okay, wenn Paris vorbei ist, die Leute, die das einmal im Fernsehen gesehen haben, die gehen schlafen und können gleich gut weiterschlafen wie davor normalerweise. Und hoffentlich halt einmal.
Ja, gut, ja.
Aber bei mir kann es halt ganz anders sein, weil eben wenn man so viel Zeit auf das eine Event hin arbeitet und das auf einmal vorbei ist, egal wie es ausgeht, das war echt komisch dann. Und ja, jetzt, wenn ich so zurückschaue, die Monate, was da hingingen, ja, das habe ich echt nicht gut gemeistert. Aber ich glaube, wieder mit der Eva haben wir drüber geredet und ich glaube, ich habe da schon viel draus gelernt. Und schauen wir mal, ob ich nochmal die Chance kriege. Ich glaube, da mache ich es besser.
Aber in welcher Hinsicht findest du, vor allem in den Monaten davor, hast du einfach immer gemeint, du hast nicht genug trainiert, du bist nicht.
Ja,
bist
genau.
Nicht gut genug, quasi dieses.
Ja, genau. Also ja. Für mich, irgendwo habe ich mir schon gedacht, mit dem dritten Platz vor der WM vom Vorjahr, war, wenn alles gut geht und ich denke, dann ist, also mein Ziel war Top 5 im Zeitfahren. Und wenn alles gut geht und du weißt nicht, was passiert, ich habe auch nicht gewusst, was bei der WM passiert, dann keine Ahnung, was da möglich ist. Also so nach und, also so immer so denkt, so nah zur Medaille wäre ich vielleicht nie wiederkommen. Wie jetzt in dem Kim. Und sicher träumt man dann, aber realistisches Ziel oder und sicher ein hochgestochenes Ziel war Top 5, was super gewesen war. Und dann, aber weiß nicht, dann hat es halt Trainings gegeben, wo ich meine Leistung nicht abrufen können habe, wie es normal war, eben weil ich davor, also ich habe im Dezember und im Jännerliste schon so viel trainiert wie noch nie davor und habe einfach nie eine Pause gemacht und teilweise ist es dann so ein Ding, dass ich nicht mehr schlafen habe können, weil das ist dann so eine Spirale gewesen, wo es dann schlechter geworden ist, weil das Training ist nicht so gegangen, wie ich mir gehofft habe. Und dann habe ich gedacht, wie kriege ich das jetzt hin? Und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und so Februar, März, blöder Zeitpunkt da in die Klassiker, habe ich teilweise nie länger, also im Durchschnitt, sieht man ja beim Whoop, habe ich so 5 Stunden geschlafen, aber richtig schlecht da. Und es ist einfach nicht mehr gegangen. Und auf einmal war im Mai war dann komplett... ja, einmal Nervenzusammenbruch, ein bisschen übertrieben, aber da ist echt einmal gar nicht mehr gut gegangen. Und dann bin ich mal Höhentrainingslager gefahren, Gott sei Dank bin ich im Kütteil und eben mit die Oberlandler Radlfahrer ein bisschen trainieren gewesen, das war auch nett. Und dann haben wir es halt wieder halbwegs hingebracht für Paris, aber ich muss so zugeben, das war nicht die Vorbereitung, wie es optimal gewesen war, vor allem mental halt.
Mhm. Einfach weil du dich selbst... genau. Fertig gemacht, das kannst du fast schon sagen.
Ja, genau. Und ich das habe ich davor die Jahre nie gehabt. Da habe ich immer so gedacht, boah, ich habe eigentlich gleich was zum Gewinnen. Und das Mal habe ich echt gedacht, ich habe eigentlich gleich was zum Verlieren. Und das war so in meinem Kopf drinnen, dass ich eigentlich gleich verlieren kann, mit, egal was, und nichts draus gewinnen. Dann, ja.
Und das war wahrscheinlich dem geschuldet, dass du das Jahr davor bei der WM auf einmal Dritter wärst. Und dann natürlich wird der Schulter umgelegt im Kopf, okay, jetzt muss ich quasi.
Ja,
quasi
genau. Befahren. Aber andererseits, wenn ich mir dann wieder denke, da gibt es ja Leute wie die, weiß ich nicht, die Ellen van Dijk oder die Marlen Reuser, die es dann leider nicht vorne können, aber trotzdem, die haben ja die haben wirklich Favoriten gewesen für die Rennen, überhaupt beim Zeitfahren. Und das war oft in meinem Kopf, wie gehen die mit dem Druck um? Also, das. Also auch Lotte Kopecki oder so, wie machen die das? Wenn du wirklich weißt, das sind die Favoriten. Das war, da ich auch noch gerne wissen.
Ja. Wo würdest du sagen, Olympia, jetzt ohne aus Ergebnis zu schauen, wo bisher dein coolstes, dein größtes Erlebnis? Weil, kurz noch, der letzte Gast war der Marco Haller.
Ja. Yeah.
Und mein Bein ist natürlich mit 6. Platz gewaltig ausgegangen. Aber er hat auch gesagt, also so Olympia war wirklich das Größte. Also.
Schon, ja. Allein schon mit dem Gedanken immer, also zumindest vor allem die letzten anderthalb Jahre auf Olympia hin. Vor allem an Straßenrennen, das hat der Marco sich auch gesagt. Also, man hat es ja bei den Männern gesehen, aber bei den Frauen war es auch brutal, was bei dem Berg gleich gestanden sind.
Ja.
Das war unglaublich. Wobei für mich aber sagen muss, ich glaube, also ich bin voll froh dabei gewesen sein und voll stolz, dass ich da dabei war. Aber in Erinnerung und oft eher schaue ich zurück auf Glasgow. Ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, das einfach alles ein bisschen besser für mich selber gemacht. Und dann ist Paris aber trotzdem, also ich hoffe, ich habe mein bestes gegeben und auch noch einen Sturz, ich habe eine Zeit von, habe ich probiert, jetzt, ich darf jetzt da sein und dann muss ich jetzt das Beste daraus machen noch. Und dann, ich weiß nicht, aber einfach alles von Ablauf her und so weiter, schaue ich öfter auf Glasgow zurück, als vielleicht auch für die Zukunft, wie es, dass ich eher das dann wieder so mache, wie ich es da gemacht habe.
Genau. Und wie, einmal muss ich jetzt noch bei Olympia einhaken.
Ja, gerne.
Wie,
ich rede gerne drüber, das war's gut.
Wie, also ich habe es im Fernsehen geschaut und wo du das erste Mal gestürzt bist, hast du dort schon dein, was geht dann in deinen Kopf ab?
Ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, okay, das ist Karma.
Okay.
Weil es war ja voll cool. Ich habe Start Nummer 3 gehabt bei Olympia. Also hinter mir sind leider 2 gestartet. Und das war ja mega. Und ja, am Tag davor, also wir haben schon gesagt, ja, es wird ringen. Und dann haben wir noch Material noch abgeglichen und so. Und das soll wirklich so viel streng nicht. Direkt bei uns am Start, das hat ja auch keiner gemeint. Und dann sitze ich da so bei der Startrampe und dann kommt so einer von Veranstalter her und sagt halt zu mir so, oder zu uns, die letzten 3, die da gesessen sind, ja, er will uns halt jetzt nicht mehr nervös machen, aber es sind schon voll viel gestürzt. Und dann so, Schweinberger auf die Rampe. und dann in meinem Kopf war das so, ja, super, jetzt kann ich Zeit rausholen oder keine Ahnung was. Wenn ich, oder eher so, ich habe mich noch nie gefürchtet im Regen Radl fahren, das liegt mir und das passt jetzt so. Das war echt mein Gedanke im Kopf. Deswegen, auf das bin ich eigentlich relativ stolz, dass ich mir das gar nicht so schlimm gesehen habe, wenn es geregnet hat. Und eher habe ich mich sogar gefreut. Und dann kommt nach 10 Kilometern der Kreisverkehr, wo wirklich jetzt nicht gedacht habe, weil man hat da gerade drüber fahren müssen, das ist jetzt ein Punkt, wo man stürzen kann. Und dann so schnell habe ich gar nicht schauen können, wo ich auf dem Boden. Und echt mein erster Gedanke war, okay, ja, das war jetzt Karma, für das ich mich gefreut habe, dass es regnet. Aber dann hat es da an dem Kreisverkehr auch einen Fotografen gegeben. Ich glaube, der hat die Fotos seines Lebens gemacht, weil der hat so viele Leute gehabt.
Der hat auf immer nur drauf gedruckt.
Ja, ja.
Okay, und dann kommst du aber trotzdem wahrscheinlich wieder in das Mindset, okay, es hat der gesagt, es sind viele gestürzt, dann habe ich wahrscheinlich nur eine Chance.
Genau.
Das und dann ich. Ist dann nochmal passiert.
Nein, eigentlich, ich bin nachher nochmal ein bisschen weggerutscht, aber nicht mehr auf dem Boden gelegen. Ja. Aber wo es, genau wie du sagst, wenn man denkt, ja, ich bin ja nicht die Einzige, was gestürzt ist, aber wo es für mich dann echt zart war, dass die Grace Brown hat mich schon 10 Kilometer vor dem Ziel überholt. Die ist 1,5 Minuten nach mir gestartet. Und ich dachte, wie gibt es jetzt das, dass die jetzt schon daherkommt? Das war, und zu dem Zeitpunkt oder kurz davor, da habe ich nichts in meinem Funk gehört, weil da waren so viele Leute zuschauen, die haben so laut geschrien, dass ich habe gerade und gerade mitgekriegt, also wenn was gesagt worden ist, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt der Kurve oder nicht. Aber dass die dann schon dahergeflogen kommt, das war echt, echt zart. Aber dass sie im Endeffekt dann 1,5 Minuten vor der 2-Platzierten, glaube ich, war, das habe ich nicht gehört, dass die so einen Vorsprung schon gehabt hat. Und da muss ich echt sagen, das hat mich kurz, da habe ich echt kurz eher einen Rückzieher gemacht, als wie beim Sturz oder Überlegung gefangen. Und ja, aber dann habe ich also dann auch wieder gedacht, jetzt erst recht nochmal Gas geben und schauen, vielleicht kann ich auch wieder was gut machen oder was weiß ich. Da echt, eigentlich die letzten 10 Kilometer, glaube ich, waren dann die besten von der Zwischenzeit.
Ja.
Ja.
Und ich bin mit Marco nicht mehr dazu gekommen. Paris-Roubaix.
Ja.
Also das ist was, das glaube ich, ist der Lieblingsrennen, hast du mir irgendwo gesagt?
Ja, genau. Ja.
Oder eines deiner Lieblingsrennen. Also für mich so als absoluten Laien komplett unvorstellbar, wie man überhaupt fahren kann. Nimm uns da mal mit, wie, also das ist ja wirklich, das ist wirklich gestört, oder?
Ja, also ich finde es, wir machen viele Recons und dann die Kopfstabflaster-Passagen sind beim Strecken anschauen, fast schlimmer, würde ich mal sagen, als wir im Rennen, weil du halt im Rennen viel schneller drüber fährst und dann brauchst du nicht immer so gegen jeden Stein, also das ist der Schwung ganz anders. Was aber für mich, oder ich glaube, so am Rennen selber am Zeichen ist, dass nach 60 Kilometern kommt bei uns, bei den Frauen, die erste Passage, was die erste nach dem Arenberg für die Männer ist. Und ich weiß nicht, die 10 Kilometer, was auf den ersten Punkt hinführen, die sind wie ein Schlusssprint bei einem Massensprint. Also, aber mit 150 Leuten, die was frisch sind, weil es erst 60 Kilometer waren. Mhm. Also, das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist brutal, wie da jeder drauf hinharzt auf den einen Punkt, weil nach der ersten Passage, was glaube ich knapp 3 Kilometer lang ist, da sind noch 40 Leute übrig in der ersten Gruppe. Und das weiß halt jeder. Und wenn du da nicht dabei bist, dann ist Rennen vorbei nach 60 Kilometern. Mhm. Und es ist wie so ein Bombenfeld, oder so, weil auf jeder Seite geht ein Sturz ab und dann, wenn du halt überlebst, dann kommst du da um. Ich glaube, das ist fast der Knackpunkt vom ganzen Rennen immer. Und dann, ja, dann halt dann von einer Passage zur anderen halt, aber...
Warum taugt dir das dann so?
ich weiß nicht, es geht halt... Einerseits ist es ein total hartes Rennen und das, was von Anfang bis Ende hart ist. Und das kommt mir eher entgegen, wie wenn es ein Punkt ist, wo dann zum Beispiel ein 5-Kilometer-Berg ist oder keine Ahnung was, irgendeine Passage, wo es halt wirklich drauf ankommt. Und dann geht es erst das Rennen los. Und da ist echt wirklich, also wenn Prinz ist mittlerweile 160 Kilometer und dann ist wirklich 100 Kilometer Harzrennen ab dem ersten Punkt. Und das kommt mir, das ist dann eher ein großer Effort, was mir als Zeitfahren, glaube ich, eher entgegenkommt und so. Und ich weiß nicht, der Mythos um das Rennen nochmal ist halt auch
was Einzigartiges.
Genau.
Und wie sieht bei euch zum Beispiel so eine Taktik aus? Also so wie ich es raushöre, ist die Taktik, noch die ersten 60 Kilometer in die ersten 40 dabei sein.
Ja, genau. Es sind meistens 2-3 Fahrer, die was halt auf die geschaut werden, dass die mal die ersten Passagen gut überstehen. Und die anderen Fahrer schauen, dass das ist dann wie ein Leadout auf die Passage hin, dass die Person und die letzten zwei, aber wie das Glück gehabt, dass ich da das habe dürfen, dass wir schauen, dass ich da gut reinkomme in die erste Passage und dann nach jedem Sektor weg geschaut, okay, wer ist noch da, was können wir draus machen und dann, ja.
Dann ist scheiße, wenn du nach dem ersten Aussicht kommst, dann kann ich mehr da.
Ja, genau.
Das ist
ja, aber das ist dann auch lustig, dann verbündet man sich mit so anderen Teams, mit anderen Leuten, also ich war mit der Katrin sowieso und mit ihren Teamkolleginnen, aber dann keine Ahnung, da gibt es ganz neue Strukturen und Teams innerhalb von dem Rennen eigentlich.
Ja. Du bist bei der Tour de France 2024, hast aufgehört wegen Magen-Darm-Beschwerden.
Genau, ja.
Trotzdem, würdest du sagen, 2024 war erfolgreich für dich?
Nein, eigentlich nicht. Nein? Also was ich mir vorgestellt habe, ich kann jetzt nicht unzufrieden sein, ich habe ja einen dritten Platz, der hat mir ein bisschen nochmal das ganze Jahr ein bisschen ausgerettet für mich. Deswegen vor die Ergebnisse sage ich jetzt gar nicht viel, weil an dem geht es besser und an dem geht es schlechter in einem Jahr. Das passt aber zu das, ich habe mich einfach nicht so stark gefühlt wie zum Beispiel im letzten Jahr. Und das ist jetzt wieder das Ziel fürs nächste Jahr. Einfach die Leistung, was ich gehabt habe oder wie ich mich gefühlt habe in den Rennen, das habe ich nicht so zusammengebracht und das ist wieder.
Und warum glaubst du, war das? Weil du hast ja gesagt, du hast mehr trainiert als jemals zuvor.
Ja, ich glaube, es hat ein bisschen die Balance gefehlt zwischen dem Training, Rosten und sind schon was, also die Freude eigentlich ein bisschen an allem eigentlich. Sicher, das Training macht mir eigentlich immer Spaß, aber irgendwann, ich weiß nicht, da war dann gar kein Spielraum mehr für, okay, jetzt machen wir einen Osterfelsprint oder sowas. Wenn ein Grundlagentraining auf dem Trainingsplan gestanden ist, dann war das genau das in der Watt und keine Ahnung was. Und dann ein bisschen das Spielerische hat ein bisschen gefallen, weil einfach immer denkt, ich muss das jetzt perfekt machen. Und ich glaube, das gehört schon auch dazu. Und das Körpergefühl hat man dann ein bisschen verloren, wenn man sich nur nach dem Plan ein bisschen 100% an das haltet und stur das so verfolgt, ohne auf irgendwelche Warnsignale oder so vom Körper dann hört.
Ja. Wir machen am Ende für die Podcasts immer drei Fragen an in dem Fall Christina Schmalberger. Erste Frage. Stell dir vor, Tour de France würde in Österreich aufhören, vor der Haustür. Lieber Kühltei oder Timmelsjoch als Etappenziel?
Ja, da muss ich jetzt Kühltei sagen.
Ja, okay. Das war jetzt aufgelegt. Wenn du einen oder eine Helferin für Paris-Roubaix aussuchen könntest, wen würdest du nehmen?
Boah, ein Lukas Böschelberger.
Ja, okay. Nein, das zählt jetzt nicht. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Muss ich aber ein anderes sagen?
Ja, du musst.
Okay.
Weil das ist jetzt hinter dir, das zählt nicht.
Das ist jetzt aber nicht eingeschleimt. eine Helferin. Ich hätte gerne die Lisa Brennauer. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Stärke. Die hätte ich gerne von der Radpension wieder rausholen.
Kannst du mal probieren.
Ja.
Machen
jetzt ja viele wieder einsteigen. Deswegen.
Ja, ja. Und jetzt noch Lieblingsessen nach einem Tag Radfahren.
Lasagne.
Das war jetzt ohne Überlegen.
Ja.
Das geht immer. Jetzt kommt Kaiserschmarrn oder so. Aber.
Nein, das ist bei der Karte drin.
Okay. Ja. Perfekt. Wir haben ja schon gesagt, der sitzt jetzt schon hinten. Nächste Episode ist mit Pösti. Du kennst ihn gut, was soll ich ihn fragen? Irgendeine wichtige Sache?
Obisei Helferin aber.
Ja, okay. Genau, das machen wir so. Na, cool, Christina, danke für den sehr ehrlichen Einblick.
Gerne.
Hoffentlich inspiriert und motiviert einige Leute, die jetzt zuhören.
Dann mich freuen, ja.
Danke.
Dankeschön.